Heute im cyphernews.de Goldstandard ist keine gewöhnliche Episode, sondern eine Geschichte, die bei ganz vielen von euch da draußen mit Sicherheit ganz weit oben auf der persönlichen Bestenliste steht. Und das, obwohl sie eigentlich alles außen vor lässt, was oberflächlich betrachtet mit Star Trek assoziiert wird. Keine Phaser, keine Photonentorpedos, kein Beamen. Nur ein ganz intimer Blick auf ein zweites Leben.
Wir sprechen heute über The Inner Light.
Das Beste aus Star Trek und Science Fiction im scifi-news.de Goldstandard. Des guten Ghouls feinste Selektion.
Der Mond steht günstig über Cardassia. Liebe Brüderinnen und Brüder, ich begrüße euch ganz herzlich zum scifi-news.de Goldstandard, dem Referenzwerk für Star Trek und Science Fiction. Mein Name ist Daniel Räbiger, an meiner Seite Jens Großjohann und wir besprechen heute und hier eine Folge nicht direkt nach Plotlogik allein, sondern nach dreierlei Dingen. Sprache, Erzählkunst und Plausibilität und natürlich auch noch, das sind ja schon vier Dinge, nach all dem, was sie in uns ganz persönlich anstößt. Wir vergleichen sie mit allem bislang Dagewesenen als Messlatte und wir finden gemeinsam in den nächsten Minuten gemeinsam heraus, was The Inner Light zu unserem persönlichen Goldstandard macht, Jens.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Eine tolle Episode, die wir heute besprechen. Und Daniel, ich glaube, uns beiden ist es so gegangen, die Brillanz dieser Episode lässt sich erstmal gar nicht so richtig in Worte fassen. Und deswegen bin ich besonders gespannt hier heute auf unseren Goldstandard und das, was ihr da draußen dann auch in den Kommentaren dazu schreiben werdet. Ich glaube, Daniel, vielleicht kommen wir jetzt zu den Key Facts dieser Episode. Vielleicht magst du sie nach deinem Drink auch direkt mal einblenden. Hat es geschmeckt, oder?
Ja, nach Dominanz hat es geschmeckt.
Natürlich.
Also, die Daten und Fakten. Erstausstrahlung in Amerika, 1. Juni 1992. In Deutschland waren wir dann schon am 9. Mai 1994 dran. Wir haben die Sternzeit 45944.1 und den Produktionscode 225. Worum geht's, ja? Man sieht's hier oben in der Diashow. Eine Sonde kommt auf die Enterprise zu, ein Strahl geht durch die Schilde, Picard bricht zusammen. Und wir beide und ihr da draußen, ihr seid ganz abrupt in einer anderen Welt, ja? Kamen, nicht mehr Picard, sondern Kamen, fiebrig, desorientiert. Alltag, Jens Großjohann übrigens auch. Er versucht sofort, die Realität zu debuggen, wie das Picard halt macht. Computerprogramm anhalten, halt. Aber es funktioniert nicht.
Richtig. Und das ist ja auch so ein bisschen die Einfachheit der Prämisse. Es gibt hier ja im Grunde, bis auf wenige Szenen auf der Enterprise, wo man versucht, ein Problem zu lösen, geht es ja in dieser Episode nicht darum, um genau das ein Problem zu lösen, sondern es geht tatsächlich darum, etwas zu erleben. Sowohl als Zuschauer Daniel, als auch als Captain Picard, der sich ja dieser radikalen neuen Realität stellen muss. Denn ja, zunächst ist er natürlich höchst irritiert von seiner neuen Umgebung, von einem Leben, das ihm dort, ich denke, man kann sagen, vielleicht erstmal vorgegaukelt wird. So empfindet er es wahrscheinlich. Und er muss dann irgendwann akzeptieren, ja Mensch, was ist denn jetzt hier überhaupt Realität und was ist denn eigentlich mit meinem alten Leben auf der Enterprise? Und diese Einfachheit der Prämisse ist zugleich auch das, was den Zuschauer, finde ich, so ein bisschen in den Bann reißt, weil dieses ganze Thema anderes Leben, zweites Leben, so heißt die Episode ja auch auf Deutsch, dann sich herausstellt als, ja Moment, das ist ja irgendwie gar keine Simulation in dem ersten Moment, sondern es scheint irgendwie so zu sein, Picard ist wirklich Teil dieses Lebens.
Ja, total gut beschrieben von dir. Wir haben auf der einen Seite natürlich das, was du angesprochen hast, die Enterprise-Crew, plausibel, medizinisch, taktisch und vorsichtig, so wie man sich das Universe auch vorstellt, getreu, nachvollziehbar. Und während da draußen in den unendlichen Weiten des Weltalls also Technik und Ethik ringen, wird ganz innen drin in diesem kleinen zweiten Leben ein Leben aufgebaut. Ein Leben mit Ehe, mit Kindern, mit Politik, mit Wissenschaft, mit Hoffnung. Und irgendwann, und das wird uns als Zuschauern ja schon sehr früh angedeutet, und irgendwann wird klar, der Planet, auf dem das Ganze stattfindet, der stirbt. Nicht irgendwie metaphorisch, sondern tatsächlich. Physisch und echt. Und
ja, es ist ja auch diese Szenen am Anfang, Picard, der ja sonst immer der Inbegriff der Kontrolle ist, ja, der Disziplin, der Vernunft. Er erlebt etwas, das er erstmal nicht analysieren kann und das er von sich aus nicht beenden kann. Und im Laufe dieses Plots, du hast es beschrieben, er findet ja heraus, dass dieser Planet kurz vor dem Ende steht, offensichtlich eine Supernova. Da wird er ja zu dem, was man vielleicht oft in anderen Situationen bei ihm vermisst oder was er nicht durchblicken lässt, weil er sich nicht öffnen kann, dieses Thema Menschlichkeit, Daniel. Das ist ja ganz stark dann im Fokus. Und dieser Weg dorthin, bevor er überhaupt auch begreift, was mit dem Planeten passiert, was du gerade angesprochen hast, der ist ja von Anfang an eigentlich im Mittelpunkt. Der Weg von Captain Picard, dem Analytischen, dem Rationalen, hin zu Cayman, dem Familienvater, dem Mann. Dieser Weg dorthin, es sind nur wenige Minuten natürlich. Wir haben hier auch nur 45 Minuten. Es ist kein TV-Film oder sowas. Aber stark gemacht, jede einzelne Szene passt da direkt am Anfang. Und damit passt auch dieser Einstieg, dieser radikale Einstieg, nicht erst 8-9 Minuten Cold Open, dann Titelmusik, so wie wir das hier machen, sondern das sind ja eigentlich nur 1-2 Minuten und wir sind sofort in der Szenerie drin und damit beginnt es. Und es ist von Anfang an, jede Szene sitzt da.
Ich möchte ein Wort reinbringen oder eine Phrase. Kranplätze müssen verdichtet sein. Ja, das ist ganz wichtig.
Norweger. Die Norweger, genau.
Warum ist diese Episode so großartig? Genau das. Es geht um die Verdichtung. Viele Science-Fiction-Stoffe haben ja großartige Ideen, Jens, du weißt das. Mhm. Große Bombast-Szenarien, Endgames, ja. Aber große Ideen scheitern ja oft daran, dass sie sich wie so Konstrukte anfühlen. Mhm. Und The Inner Light macht etwas sehr Seltenes. Das, was du eben gesagt hast, es verdichtet Lebenszeit und zwar für mich persönlich so, dass sie emotional glaubwürdig wird. Und wie macht die Episode das? Sie schafft das durch eine Erzählstrategie, die ich fast literarisch finde. Wir haben so episodenhafte Alltagsmarker statt irgendein Plotgewitter mit verschluckten Kommunikatoren. Und wenn ihr euch die Episode jetzt mal anguckt, vielleicht habt ihr das im Vorfeld zu dem Review oder das ist jetzt der Anreiz für euch, sie anzugucken. Achtet doch bitte mal ganz bewusst darauf, in wie vielen aktuellen Produktionen, ganz gleich, ob das jetzt aktuelle Star Trek oder Fallout oder was auch immer ist, am Ende nahezu jeder Szene oder jeder Etappe dieser Episoden gibt es doch mittlerweile so einen nahezu schon erzwungenen Twist, so einen Mini-Cliffhanger. Mhm. Auf die Spitze treibt das Mr. Beast in seinem Beast Games. Da haben wir alle 60 Sekunden einen Cliffhanger. Und The Inner Light ist wirklich der Gegenentwurf. Ein ganz anderer Ansatz. Es geht nicht dauernd um Twists, die um diese schwindende Aufmerksamkeit der Zuschauer ringen, sondern ganz im Gegenteil. Es sind so kleine alltägliche Momente der Veränderung und des Übergangs. Es geht da mal um Abendessen. Es geht um eine Diskussion. Es geht um eine Familienentscheidung. Es geht um Rituale. Und das ist alles eigentlich banal. Und genau deswegen wirkt es so intensiv, weil der Körper und vor allem das Gefühl beim Zuschauer die Realität bestätigt, bevor der Kopf sie akzeptiert.
Ja, vor allem diese großartige Balance, also du hast das gerade schon beschrieben, wir erleben hier Routinen, Beziehungen, Veränderungen. aber auf einer eher ja, banalen Ebene, möchte ich schon fast sagen. Und es wird immer mal wieder Thema, weil in jeder, es gibt immer so kleine Szenen, wo die Enterprise quasi dann nochmal im Mittelpunkt steht, die Brücke. Picard liegt ja dort regungslos und man versucht natürlich hier, stellt den Strahl ab der Sonde etc. Das sind aber nur kleine Szenen, wenige Minuten und dann macht man daraus etwas Großartiges. Wenn man wieder zurück in dieses zweite Leben von Picard springt, ist er immer gealtert. Also es ist immer ein neuer Lebensabschnitt sozusagen. Und man spart sich aber, obwohl es immer auch mal wieder Thema ist, diesen Versuch von Kamen ja in dem Fall dann schon, dass er irgendwie versucht, auf die Enterprise zurückzukommen. Dass er irgendwie immer noch dem hinterher trauert, was gewesen ist. Auch wenn er daran denkt, ja, das ist ja auch in seinen Gesprächen mit seiner Frau, gerade zwischen der ersten und zweiten Szene des Alterns, wo er dann akzeptiert, als er sagt, ja, ich möchte etwas bauen und seine Frau, ja, was willst du denn jetzt schon wieder bauen? Was, ne? Willst du wieder dein altes Leben irgendwie ergründen? Nee, ich möchte ein Kinderzimmer bauen. Ja. Und da merkt man, okay, es geht gar nicht darum, dass Picard jetzt etwas herausfindet, ja, was ist denn jetzt passiert mit mir, sondern es geht tatsächlich darum, dieses Leben, diese Veränderung zu akzeptieren. Und das ist einfach großartig gespielt, auch von Patrick Stewart, dessen schauspielerische Leistung, die man hier, glaube ich, gar nicht hoch genug würdigen kann. Ich kann nur jedem empfehlen, das im O-Ton zu schauen, wenn jetzt jemand auch nochmal Lust bekommt, ey, ich möchte die Episode nochmal sehen. Die deutsche Synchro ist zweifelsohne gut, aber diese kleinen Nuancen, Betonungen, die hier Patrick Stewart macht in ganz vielen Szenen, das lohnt sich einfach auch nochmal im O-Ton anzuschauen.
Es sind diese kleinen Nuancen in seinem Spiel, die ihn als Schauspieler ja auch so einzigartig machen. Und das kombiniert mit einer Dialogqualität, die ich mal ein bisschen herausarbeiten möchte. Der Kern dieser Episode ist ja nicht eine Sci-Fi-Story. Es geht nicht um die Sonde, die da kommt im Weltraum, nein, sondern der Kern dieser Episode ist eine Ehe, ist ein Leben. Und seine Frau Elaine, die ist nicht irgendwie ein NPC aus The Elder Scrolls Skyrim in Picards Kopf, so als Randfigur. Nee, nee. Sie ist eine Figur, die ihren eigenen Anspruch mitbringt. Und die Sprache, die sie nutzt, die gibt ihr diese Autorität auf Augenhöhe. Es gibt da diesen wunderschönen Dialog, den ich da aufgreifen möchte. Sie sagt sinngemäß zu Picard, nicht irgendwie, du bist komisch oder machst was falsch oder sowas. Nee, nee. Sondern sie legt ihm eine Bilanz vor. Eine moralische Bilanz. Sie sagt zu ihm, ich war geduldig. 5 Jahre lang habe ich dich mit diesem anderen Leben geteilt. Wann krieg ich dich denn zurück? Das sagt sie zu ihm. Und warum ist das denn so großartig? Weil sie bringt damit eine messbare Größe für mich als Zuschauer. Und das mit ganz wenigen Worten. Keine Beschimpfung, kein Melodram, keine Telenovela, kein Beverly Hills 90210 mit irgendwelchen absurden Prämissen und auch keine Fokussierung auf ich. Sondern sie argumentiert und sie bekräftigt. Genauso, und das finde ich so großartig, genauso wie Picard das sonst immer in seinem echten Leben auf der Enterprise gemacht hat, ja. Und durch diese Plausibilität in der Handlung wird es dann emotional, und darum geht es im Kern der Episode für mich, eigentlich nur noch schlimmer im positiven Sinne, weil sie mich mitnimmt. Picard ist da auch nicht etwa sofort geheilt, sondern er hat diese Reise vor sich. Und er ist auch anfangs nicht überzeugt von seinem zweiten Leben, so wie du es ja auch beschrieben hast. Er ringt mit sich selbst und Elaine ringt mit ihm mit. Und das ist genau das Gegenteil von einer typischen Erzählungsbequemlichkeit, möchte ich es mal nennen, die man in anderen Produktionen sieht. Für mich als Zuschauer ist das richtig unangenehm, weil wir merken ja, das, was Picard oder Kamen tut wiederum seiner Ehefrau weh. Und andersrum. Und daher wirkt das umso stärker. Und wenn ich das ja jetzt mal so betrachte, mit sehr viel Abstand, man, die Episode hat man jetzt schon 10-mal, 15-mal gesehen. Denk mal an deine Arbeitswelt, denk mal an meine Arbeitswelt. Die Szene liest sich doch heute wie so ein Kommentar zu Menschen, die parallel zu ihrer persönlichen Beziehung ja noch ein zweites absorbierendes Leben führen. Mhm. Das können Personen sein, die in ihre Arbeit involviert sind, in einem Ausmaß, ja, das überdurchschnittlich ist. Das ist die Pflege von nahen Angehörigen, die einen so vereinnahmt. Das ist eine Sucht. Das ist vielleicht auch die Online-Identität, die man in den sozialen Netzwerken dieser Welt von sich gibt. Oder einfach auch ganz schlicht gesagt, es ist ein Trauma. Und Elaine formuliert ja das aus, was viele Paare kennen. Ich kann dich lieben und ich liebe dich, aber ich kann nicht gegen irgendeinen unsichtbaren Konkurrenten leben und lieben.
Und es ist ja, ich sag mal, das Leben auf der Enterprise, und so wie Picard dann in 5 Staffeln kennengelernt haben, bekommt Picard vielleicht etwas, das er sich selbst immer verwehrt hat. Ja? Diese Familie, Nähe, Alltag, all das, womit man Picard eigentlich nicht in Verbindung bringt. Wir erinnern uns an viele auch, ja, humoristische Szenen, wenn er irgendwas mit Kindern machen muss, ja, wie unwohl er sich fühlt beispielsweise. Und hier wird auf eine Art und Weise dargestellt, wie Picard, / Kamen, ein anderes Leben führen kann, ohne seine Identität zu verlieren. Aber es ist nicht die Aussage, das ist das bessere Leben.
Es wird nicht entwertet.
Genau, es ist ein anderes Leben. Ein anderes Leben. Sie zeigt eigentlich nur, zusammengefasst, jede Entscheidung hat einen Preis. Also ich entscheide mich bewusst für etwas und muss mit den Konsequenzen leben. Genauso das, was Elaine hier beschrieben hat. Und Picard dann aber für sich feststellt offensichtlich, ich will das ja eigentlich gar nicht. Ich möchte ja mit dir zusammen sein und sich dann voll auf dieses Familienleben und dieses zweite Leben einlässt. Ja, und das und ist
eine ganz
große Stärke.
Ja, das Schöne ist ja, dass es auch hier klar herausgearbeitet wird, dass keine dieser beiden Entscheidungen weniger oder mehr wert ist.
Ja.
Beide Leben sind ganz absolut wichtig. Lebenswert und richtig. Das hast du wunderbar herausgearbeitet. Jens, gibt es da für dich eine Schlüsselszene, in der dir das konkret bewusst geworden ist?
Also für mich ist diese Schlüsselszene, das ist ja auch eine Stärke der Episode. Das, was wir am Anfang geschrieben haben, das so auf einen Moment festzumachen, ist total schwierig. Es ist eigentlich dieser Verlauf dieses Lebens von Picard. Es ist natürlich immer etwas mehr Kamen und etwas weniger Picard, je mehr die Folge, die Episode voranschreitet. Aber so richtig bewusst, dass Picard jetzt vielleicht auch ein Stück weit loslässt, ist wirklich für mich diese Szene, ja, ich baue uns ein Kinderzimmer. Das ist für mich so diese Szene. Und dann kommen wir bei der ersten Umblende dann wieder in das zweite Leben, wo dann auch die Kinder da sind und beispielsweise er auf der Flöte spielt. Da hat man schon als Zuschauer das Gefühl, jetzt ist Kamen auch wirklich angekommen in dieser Gesellschaft. Und es sagt ja auch, ich glaube, der Administrator sagt es oder Bataille, als diese Diskussion stattfindet, was ist denn überhaupt mit dem Planeten hier los? Und da sagt Bataille, ja, und das ist ja so treffend, das ist auch so großartig, dieses Drehbuch, weil genau das der Zuschauer auch empfindet. Bataille sagt, glaube ich, irgendwie wörtlich, also ich krieg's nicht ganz hin, aber ich habe das erste Mal das Gefühl seit Jahren, dass du wieder Teil dieser Gesellschaft bist. Und das ist natürlich eine Szene, wo man auch als Zuschauer weiß, okay, Kamen ist jetzt hier auf Katan wirklich Kamen und nicht mehr Picard. Ja.
Und jetzt ist unser Format, der cyphernews.de Goldstandard, ein Format, das versucht zu erläutern, was einen Goldstandard genau ausmacht. Und ein Goldstandard ist ja eine Episode, die ihre Themen nicht in Thesen vorliest und propagiert, sondern es effektiv schafft, diese in die Handlung unterzubringen. Genau das, was du gerade gesagt hast. Leitmotiv statt Erklärdialog. Mhm. Nachvollziehbarkeit statt vollendeter Tatsachen. Und wir bekommen hier eine Nachvollziehbarkeit in der Erklärung des Kerns dessen, was das Volk auch auf dem sterbenden Planeten ausmacht. Und jetzt wird's ja regelrecht philosophisch. Wir haben die Hoffnung, wir haben die Gemeinschaft und die Überzeugung. Und das nicht in einer Zerrissenheit oder konträren Positionen, sondern eben gemeinsam. Das finde ich ganz, ganz stark.
Genau, und da möchte ich noch einen Punkt machen, Daniel, im Vergleich zu Produktionen von heute vielleicht auch. Es wird oft dann ja auch mit Kritik an uns, wenn wir Formate kritisieren, aktuelle, dann auch als Gegenargument, ja, aber ich definiere halt Star Trek für mich so und so. Und ja, das ist halt meine Meinung, dass das gut ist. Aber es gibt ja auch immer diese handwerkliche Ebene. Und das, was du gerade gesagt hast, das ist ja genau Handwerk der Autoren, des Regisseurs, der Produzenten, dem Zuschauer das nachvollziehbar zu vermitteln, zu zeigen. Und nichts mehr als diese Episode kann man ja eigentlich erwarten, dass ein Format es zeigt und nicht nur erzählt. Und das ist auf handwerklicher Ebene Goldstandard, in so einer kurzen Zeit diese Geschichte zu erzählen, aber natürlich auch auf kreativer Ebene Goldstandard. Und das meinen wir eigentlich immer mit, wenn wir sagen, ja, es gibt da sicherlich auch eine subjektive Perspektive in jeder Review und es gibt wahrscheinlich auch Leute, die The Inner Light nicht gut finden, alles okay, aber es gibt eine handwerkliche Perspektive und die ist hier einfach fantastisch, muss man sagen.
Wir fragen ja auch immer in eure Richtung hinaus, was macht denn die Episode erzählerisch richtig oder eben nicht richtig, sodass die Themen tragen oder eben unter den Tisch fallen. Und genau auf den Punkt möchte ich ein bisschen genauer eingehen jetzt in diesem Part, den ich Symbolik vielleicht auch ein bisschen nenne. Wie wird das nachvollziehbar? Man pflanzt als Gemeinschaft ja in der Episode einen Baum, und zwar in der symbolischen Mitte der Gesellschaft. Und jeder Teil der Gesellschaft, und das ist ein großer Unterschied zu jetzt, ist bereit, sich an dieser gemeinsamen Idee zu beteiligen. Diese gemeinsame Idee einer Gesellschaft, ja, das fehlte zum Ausstrahlungszeitpunkt in 92 und das fehlt uns doch auch heute. Ich möchte ja lieber Grönland annektieren. Das ist aber nur so am Rande. Und die Episode bringt jetzt das Argument irgendwie nicht mit dem Vorschlaghammer oder mit einer Belehrung an den Zuschauer, sondern sie führt uns zu einer Erkenntnis, die sich zumindest für mich als logische Konsequenz nach dem Ansehen der Episode in meinem Kopf nicht nur manifestiert, sondern als erstrebenswert manifestiert hat. Wir haben ja mal ein schönes Gespräch gehabt mit Dr. Harald Leschiens. Wir beide, der hat zu uns beiden gesagt, wenn ein Planet zu den Sternen reisen möchte, dann hat er entweder eine Religion oder keine Religion. Keine. Und so ist es hier auch. Es geht jetzt nicht um Religion, aber es geht um Einheit. Das Volk, das dem Untergang geweiht zu den Sternen blickt und sich fragt, was denn da noch sein könnte, das ist in sich eins. Es hat ein Ziel und eine gemeinsame Hoffnung, nicht vergessen zu werden. Und wir sind gerade in einer Phase, und so ist man vermutlich immer in so einer Phase drin. Jede Generation nimmt es für sich immer am stärksten wahr. Wir sind dabei, Kultur immer stärker zu archivieren, zu kürzen, zu komprimieren, zu kondensieren in irgendwelche Clouds, in Backups hinein, in einem, ich nenne es mal, kurierten Digital Afterlife. Alles nicht aus der Perspektive dessen, was oder wer wir wirklich sind, sondern wie wir von Dritten wahrgenommen werden wollen. Wir haben an anderer Stelle in unseren Video-Reviews schon mal einen Dank an euch da draußen ausgesprochen, uns bedankt, dass wir schon so lange diese Rollen für euch spielen dürfen. Weil es natürlich auch eine Performance ist. Und diese Episode zeigt uns ganz klar, nein, es braucht diese Performance nicht. Sondern ganz im Gegenteil, The Inner Light stellt ganz eine radikale Frage. Was bleibt denn von einem Menschen, von einer Zivilisation, von einer Stadt, von einer Dorfgemeinschaft, wenn gar nichts Materielles bleibt, gar nichts? Und stellt die Frage damit stellvertretend für alle, die so wie wir beide vielleicht erkannt haben, dass die Mehrheit der eigenen Tage bereits hinter einem liegt. Und sie fordert uns, oder so fühle ich mich da aufgefordert, mich auf die wirklich wichtigen Dinge zu konzentrieren und nicht die Frage zu stellen, wie wirkt das auf andere und wie kann ich das irgendwie manipulieren und steuern und dirigieren, sondern nur, wie schöpfe ich das volle Potenzial aus meinem Leben in einer Gemeinschaft auf Augenhöhe mit dem, was mir gegeben wurde.
Genau. Stark. Sehr gut zusammengefasst. Vielleicht nochmal bei dem Thema Erinnerung. Die Episode ist ja auch so ein bisschen so ein, so ein, so ein kulturelles Vermächtnis, also will sie darstellen. Es ist ja keine Warnung per se, es gibt keine Bitte um Rettung, es werden keine SOS-Signale ausgesendet. Es ist ja eigentlich nur der einfache Wunsch, nicht vergessen zu werden. Und die Erinnerung, ja, die wird ja so ein bisschen zu einer Form von Verantwortung, so möchte ich es mal zusammenfassen, weil man, so wird es zumindest in dieser Episode dargestellt, wir wissen natürlich nicht, wie viele Sonden jetzt losgesendet wurden, ob es wirklich nur die eine war, wie in dem zweiten Leben von Picard. Aber es scheint ja so zu sein, dass man, und das sagt der Administrator ja auch in einer Szene, er sagt, ja, es ist etwas in Planung. Es passiert schon etwas. Ja, wir wollen aber jetzt keinen Aufruhr und hier öffentlich machen, dass der Planet auseinanderbricht. Und alles komprimiert sich so in Richtung Verantwortung, nicht vergessen zu werden. Also, und das nicht, indem man jetzt irgendwie die goldene Schallplatte in den Weltraum schickt mit, wir haben aber die geilsten Städte und die geilsten Komponisten.
Keine Errungenschaften,
sondern indem man etwas wählt, indem jemand Teil dieser Gesellschaft wird und es selber miterleben kann. Und das ist natürlich, es ist keine realistische Geschichte im eigentlichen Sinne, ne? Weil die Zivilisation, okay, die stirbt. Und das ist ja ein großartiger Kniff auch hier der Autoren, Daniel. Das haben wir noch gar nicht beleuchtet. Schon, ich sag mal, ich glaube, bei der Hälfte der Episode, die Enterprise schickt ja in einer dieser kurzen Szenen eine Sonde zum Ursprung der Sonde, die Enterprise quasi abstrahlt.
Und dann kommt so endet,
ja. Genau, und dann kommt so in einem Nebensatz, ganz fantastisch, ja, nee, schon seit 1000 Jahren nicht mehr, weil die Sonne ist zur Nova geworden, da ist nichts mehr. Und da wird ja jedem klar, okay, das, was Picard dort erlebt, das hat keinen Bestand. Die Zivilisation stirbt und doch geht sie nicht verloren, weil die Weitergabe, das Erleben dieser Geschichte durch Cayman Picard dazu beiträgt, dass man sich erinnert. Und das ist natürlich ganz fantastisch. Also gibt kaum eine Episode, bei der ich jedes Mal so viel nachdenke über das, was man gesehen hat, wie hier bei The Inner Light. Und es ist einfach von vorne bis hinten ganz stark getrieben, natürlich von dieser Figur Picard Cayman. Ich weiß auch nicht, Daniel, ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Eine kurze Rückfrage an dich. Glaubst du, dass diese Episode mit einem anderen Besatzungsmitglied der Enterprise so gut funktioniert hätte, dass man dieses Leben des Jean-Luc Picard umkehrt in ein anderes Leben? Hätte das mit einer anderen Figur ebenso gut funktioniert? Kannst du dir das vorstellen?
Also die Episode war ursprünglich ja mal für Commander Riker geplant. Und die Prämisse war nicht das, was wir gesehen haben, sondern er hätte einen Krieg durchleben sollen. Und jetzt hat man das Ganze in Richtung Picard umgeschrieben und also über mehrere Revisionen hinweg entsprechend angepasst. Und auf deine Frage, ob das auch mit einer anderen Figur funktioniert hätte, ich denke, es hätte funktionieren können, aber keine andere Figur außer Picard hätte diese eklatante Diskrepanz zwischen den beiden genau Leben das. Gehabt.
Ja.
Und das genau ist ja das Fantastische, was man hier eben schafft. Ich habe es ja vorhin schon gesagt und du auch. Keine der beiden Leben ist weniger wert. Ganz im Gegenteil, man ist auf Augenhöhe. Aber die Differenz zwischen den beiden ist so groß. Und das passt ja auch wunderbar in die heutige Gesellschaft, die Gesellschaft von 92. Man misst ein Leben nicht an Benchmarks wie Aktienportfolio oder, wie du eben sagtest, goldenen Schallplatten, geilste Städte. Nee. Sondern man misst das Leben und die Qualität des Lebens an etwas ganz anderem. Ein ganz philosophischer Ansatz. Und dann wird's ja zusätzlich zum Philosophischen ja auch noch schmerzhaft modern in dieser Episode. Im Kern ist es ja auch eine Klimaerzählung, lange vor den Klimaklebern und Klimawandel, als das auch ein TV-Label war. Ja, die Administration spricht von Einsparungen durch Rationierung. Und was tut man? Man verschiebt echte Maßnahmen. Heute haben wir den Herbst der Reformen, sprechen von Einsparungen und verschieben echte Maßnahmen. Und 1992... ja, da schlug die Entkopplung der US-Währung vom Gold und das schwindende Vertrauen in die ausgebende Regierung, auch vielleicht ein bisschen Golfkriegsrezession, hat da das Ende der Wachstumsphase eingeläutet und hat in der Mitte der Gesellschaft eingeschlagen. Und damals wie heute, ja, das ist doch der Soundtrack der jeweiligen Gegenwart. Wir sparen doch schon, wir schnallen doch den Gürtel schon enger. Große Projekte, die sind nicht mehr machbar. Wir schauen am nächsten Monat nochmal drauf. Ja, was sagt die Expertenkommission? Mhm. Und dann die brutalste Enthüllung. Ja, unsere Wissenschaftler, die wissen ja schon seit Jahren davon. Wir wissen das schon.
Ja.
Und das ist nicht Unwissen. Das ist ein Management von Wahrheit und die im Stillen gestellte Frage, die dann auch an den Zuschauer herangetragen wird, ob man denn als Gesellschaft, als Individuum, als Teil eines so großen Ganzen jederzeit auch den Anspruch auf die volle Wahrheit hat. So, und warum ist das jetzt gut geschrieben? Warum ist das handwerklich wieder gut gemacht? Weil beide Seiten plausible Motive haben. Die einen fürchten das Chaos, wenn man es öffentlich macht, und die anderen wollen retten, was zu retten ist, wenigstens eine genetische Probe, irgendetwas, ja. Mhm. Und das ist anspruchsvoll und gut gemacht, weil es keinen einfachen Bösewicht braucht. In der Episode gibt es keinen Bösen. Da ist niemand böse. In The Inner Light gibt es keinen Antagonisten, der per Holo-Übertragung seine Rache verkündet oder irgend so etwas. The Inner Light zeigt und baut ein System, das versagt. Aus Angst, aus Trägheit, aus begrenzter Technologie. Und damit haben wir doch auch jetzt schon wieder eine schöne Parallele zum Hier und Jetzt. Genau dieser Konflikt. Wann wird denn keine Panik auch zur Lüge? Wann wird die Wahrung der Ordnung zu einer moralischen Bankrotterklärung? Und wie viel Zeit verlieren wir denn eigentlich, weil irgendwie so große Antworten man am besten gar nicht angeht, weil sie monumental wirken, Jens? Sehe ich doch ganz, ganz viele Vergleiche zum Hier und Jetzt und auch zum Damals.
Ja, das hast du sehr schön zusammengefasst. Ich möchte noch mal auf einen Punkt kommen in der Episode, Daniel. Noch mal kurz herausstellen, auch im ganz kleinen Detail, Bataille, der verstirbt ja, das ist ja sein Freund, der Ortsvorsteher offensichtlich. Ja. Und wir sprechen ja darüber, jemanden nicht zu vergessen, der Wunsch nicht vergessen zu werden. Und da finde ich es großartig, dass Picard seinen Sohn auch Bataille nennt. So im kleinen Mini-Format Kontinuität, ja. Auch um seinen Freund nicht zu vergessen, nennt er seinen Sohn nach ihm. Und das sind diese ganz kleinen Kniffe, die man an zig Stellen dieser Episode findet, die kann man gar nicht alle aufzählen, die einfach das so zu einem ganz großen Meisterwerk machen. Dann jetzt möchte ich dich nochmal fragen, du hast eben auch von Plausibilität gesprochen, von Nachvollziehbarkeit. Mhm. Jetzt haben wir diese Zivilisation, die stirbt. Die schafft es irgendwie, obwohl sie nicht technologisch sehr weit fortgeschritten ist, offensichtlich. Jetzt schafft sie es trotzdem, für mich auch nachvollziehbar, weil man sich vielleicht darauf konzentriert hat, über viele Jahre diese Sonde zu entwickeln mit dieser Projektion eines zweiten Lebens, trifft auf Picard. Glaubst du denn, wenn man diesen großen Wunsch nach Nicht-Vergessen-Werden hat, dass das die richtige Maßnahme war, denn es hätte doch passieren können, dass diese Sonde von einem feindlichen gesinnten Schiff beispielsweise sofort abgeschossen worden wäre.
Du meinst, da kommt der Ghoul und dann...
Oder ist das hier nur, es gab vielleicht zig Sonden, die ausgesandt wurden und jede Sonde, und das wäre ja auch interessant, hat vielleicht ein anderes zweites Leben in sich, um die ganze kulturelle Vielfalt einer Gesellschaft auch nicht in Vergessenheit zu raten. Das ist ja etwas, was uns in dieser Episode nicht erzählt wird. Ja. Aber wenn man auf das Thema Plausibilität kommt, kann man vielleicht darüber sprechen, wie das denn leicht zu verstehen ist.
Mein Lieber, ich danke dir sehr herzlich für diese Frage, weil sie jetzt auch innerhalb dieser Aufzeichnung nochmal zum erneuten Nachdenken anregt. Mhm. Was ist denn plausibler? Und die meisten Episoden, die wir jetzt ja auch sehen und kennen von TNG oder von x-beliebigen Serien, die lösen ja ein Problem. Mhm. Genau. The Inner Light löst es gar nicht. Der Planet ist ja dann tot. Die Rettung ist nicht physisch, sie ist nur kulturell. Mhm. Und das Ganze ist ein Werk der Hoffnung und des Zusammenhalts. Und das glaube ich, weil du jetzt eben gefragt hast, gibt es da mehrere Sonden oder eine? Oder wie ist das überhaupt? Und das fand ich ganz beeindruckend, weil die Episode geht zu jeder einzelnen Minute, in jedem einzelnen Satz immer grundsätzlich von etwas Gutem aus. Man startet diese, für mich eine Sonde, in diesem letzten Aufbäumen des Lebens, in der Annahme, dass irgendjemand, und so wird es ja im Monolog am Ende auch verkündet, ein Lehrer, also eine Person, die etwas Positives, also von ihrer Profession schon ausübt, auf die Sonde treffen wird. Und sie thematisiert in der ganzen Episode doch zu keinem einzigen Zeitpunkt einen negativen Aspekt.
Es gibt das gar nicht, ne?
Moment,
das ist genau das, was ich meine.
Damit lebt diese Episode die perfekte Utopie, die wir in der heutigen Zeit so oft vermissen. Dieses Grundwerk, das TNG ausgemacht hat. Es ist am Ende ein Ende voller Trost und Schmerz zugleich für mich. Es tröstet mich, weil es sagt, na ja, wir können weiterleben in dir. Und es ist genauso tragisch, weil wir sagen müssen, wir sind alle tot. Alles Materielle ist weg. Aber das ist ja das Tolle daran, es reicht diesen Leuten, dass es einfach nur bei einer Person eine Erinnerung gibt, weil sie eben an das Gute glauben. Und das finde ich, das ist eine unfassbar profunde Aussage und auch psychologisch so ehrlich, es ist mir fast schon unangenehm. Trauma, Identitätsverschiebung, Reintegration, all das in diesen wenigen Minuten der Episode und als positives Outcome das Vermächtnis. Es gibt eine Erinnerung an die Zivilisation. Auf diesen ganz kleinen Kosmos dieser einen Gemeinde, auf diesen Zusammenhalt der Gemeinschaft reduziert.
Ja, ich bin froh, dass ich das noch so ein bisschen aus dir rauskitzeln konnte jetzt. Am Ende bleibt ja jetzt kein Monument, keine Datenbank. Nur, Daniel, ein Instrument. Musik als Träger von Identität, Geschichte und Gefühl. Und wenn Picard die Flöte spielt, lebt dieses andere Leben quasi weiter. Leise, aber real. Und das ist ja dann auch so stark nochmal zum Ende hin, als Riker zu Picard kommt, ich glaube in sein Quartier, und dann sagt, ja, wir haben die Sonde an Bord geholt, alles, was irgendwie mal war, hat sich selbst zerstört oder irgendwie so etwas. Wir haben aber etwas gefunden und dann bringt Riker eine Schachtel und Picard öffnet sie und es ist diese Flöte. Diese Flöte in dieser Box und spätestens da kriegt man ja Gänsehaut, weil man weiß, ja, das war kein Traum im eigentlichen Sinne, sondern es war etwas Reales und dieser Teil wird immer ein Teil auch von Picard sein. Und das ist natürlich ein ganz leises, stilles Ende, aber so passend einfach zu dieser Episode, dass man nicht am Schluss noch versucht hat, so wie das oft auch in Star Trek der 90er, 2000er, 80er Jahre der Fall war, irgend noch eine große Technobubble-Erklärung zu finden. Ja, was jetzt hier passiert? Nein, diese Episode endet in Stille. Und deswegen ist diese Episode auch ein Stück weit anders. Ich möchte jetzt keine Wertungen machen, weil es gibt andere Episoden, Daniel, eine haben wir auch schon im sci-fi-news.de Goldstandard besprochen, nämlich The Visitor, wo es auch um ein alternatives Leben geht. Aber natürlich geht es darum, etwas zu verhindern. Ja, also die Prämisse ist eigentlich eine andere. Und es gibt eine weitere großartige Folge, die so ein bisschen sich ähnlich gestaltet. Das ist Hard Times aus DS9, als O'Brien so Strafzyklen durchleben muss in kurzer Zeit, weil das eine Bestrafung ist, die auf irgendeinem Planeten halt vorherrscht. Du musst hier in deinem Gedanken quasi 25 Jahre Gefängnis durchleben, obwohl du nur 30 Minuten in irgendeiner Apparatur lebst. Das sind ganz andere Herangehensweisen. Das macht diese Episoden, ich möchte ja keine Wertung jetzt, das sind auch großartige Episoden, gerade The Visitor und auch Hard Times. Aber dies hier bei Picard, The Inner Light, dieses Ende, das stille Ende, das dieses Leben, dass er geführt hat, jetzt ein Teil von ihm ist und nicht, weil es sein muss, wie in Hard Times, weil O'Brien das erleben musste, sondern so habe ich das als Zuschauer gefühlt, weil es ihn bereichert hat. Mhm. Und das wird einem so klar, als er diese Flöte auspackt. Und das ist, ja, das ist ein Moment, wer da kein Star Trek-Feeling hat, keine Gänsehaut bekommt, weiß ich nicht.
Tja. Und es macht ja auch die Frage auf, dieses zweite Leben, du hast es gerade als Geschenk bezeichnet, ist es denn ein Geschenk gewesen oder ist es etwas, was ihm aufgezwungen wurde? Das lässt die Episode ja ganz bewusst offen. Und ich persönlich komme überhaupt nicht zu einem gedanklichen Ziel, weil ihm ja auch so viel gegeben wird. Ja? Und das würde uns jetzt auch total interessieren, wie ihr das seht. Ist Picard etwas aufgezwungen worden? Mhm. War das, ich sag mal, gerecht? War das rechtmäßig? Ein ganz, ganz schwieriges Thema und ebenso schwierig, auch emotional. Jens, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Die Kinder und die Trauer innerhalb der Episode. Die Kinder und im Besonderen auch das Enkelkind von Picard sind ja nicht einfach nur Familienbeiwerk. Sie sind der Mechanismus, der erzählerische Mechanismus, da sind wir auch wieder bei Handwerklichkeit, mit dem die Episode aus einer guten, spannenden Prämisse dann eine existenzielle Trauer macht. Für mich auf mehreren Ebenen, also ich habe größtmögliche Emotionen auch beim Ansehen von The Inner Light, weil für mich machen Kinder vor allem auch Zeit real. Du kannst ja als erwachsener Zuschauer, wir können uns vorstellen, wie Jahre vergehen. Wir können rationalisieren 6 Monate. So. Ja. Aber die Episode will nicht, dass wir das rational verstehen und uns das vorstellen. Die Episode möchte, dass wir es fühlen. Und für mich materialisiert Zeit nicht so brutal wie Kinder. Ein Kind, und du hast vorhin immer schon von diesen Zeitsprüngen gesprochen, ein Kind ist ein Zeitsprung mit Gesicht. Ja, das verändert sich. Ja. Erst die Schwangerschaft, Geburt, Wachstum, eigene Persönlichkeit. Es ist auch der Beweis, dass ein Leben eben nicht nur eine Episode ist, sondern ein Kontinuum. Du hast vorhin ein ähnliches Wort verwendet. Es gibt dann einen Satz in der Folge The Inner Light, she's her father's daughter, sie ist die Tochter ihres Vaters, der genau das symbolisiert. Es zeigt eine Entwicklung ohne irgendeine billige Montage, ohne Exposition. Ein einzelner Halbsatz sagt uns da, hier hat sich ein Charakter, ein Mensch entwickelt in Handlung und Konsequenz und nicht einfach nur, weil es der Plot jetzt sagt. Und dann setzt ja Cayman oder Picard, je nachdem, ja noch eins drauf. Ganz rührende Selbsterkenntnis in seiner Figur. Er sagt ja dann, das war das, was du vorhin angesprochen hast, es ist ihm was gegeben worden. Er sagt, er hat immer geglaubt, dass er keine Kinder bräuchte, um sein Leben zu vervollständigen. Und jetzt könnte er sich ein Leben ohne diese Kinder überhaupt nicht mehr vorstellen. Und das ist der Moment der Erkenntnis. dieses zweite Leben ist nicht nur passiert, wie wenn man einen Film guckt, sondern es hat ihn verändert. Es hat verändert, wer dieser Mensch, diese Figur Picard ist. Und was einen zu Tränen rührt, ist die Grausamkeit in dieser Prämisse. Die Wahrheit ist echt und sie wird ihm dann mehr oder weniger nach 25 Minuten wieder genommen. Es ist auch der tragischste Widerspruch, der philosophische tragischste Widerspruch. Das heißt, Kinder sind unsere Zukunft, das heißt es im Volksmund. Und ja, ich persönlich als Vater, ich glaube, Elternschaft ist immer auch ein Projekt in Richtung Zukunft. Du investierst ja Liebe, du investierst Geduld, du investierst deine Werte, deine Kultur, weil du glaubst, oder du musst es hoffen, dass es sich lohnt. Und The Inner Light stellt dann diese Elternschaft unter die härtesten Bedingungen überhaupt, die man sich vorstellen kann. Du möchtest deinen Kindern diese erfüllte Zukunft geben, die sie verdient haben, wohlwissend, dass es diese Zukunft objektiv nicht gibt. Und das ist nicht nur traurig im Allgemeinen, das ist auch philosophisch grausam. Die Folge zwingt dich, diese Frage nicht nur zu stellen, sondern sie zu fühlen, die man sich dann eben auch zu Katastrophenzeiten in der realen Welt stellen muss. Ja, ist Hoffnung vernünftig? Ist Hoffnung moralisch? Ist Hoffnung vielleicht Selbstbetrug? Und ich kriege da keine Antworten mit irgendeiner These, sondern mit einer Handlung. Man tut es trotzdem, man liebt trotzdem, man erzieht trotzdem und man baut trotzdem an einer Zukunft. Und dazu werden die Kinder in der Episode zu dem emotionalen Äquivalent für mich von diesem Baum, der am Anfang gepflanzt wurde, in der Mitte der Gesellschaft. Und es ist auch die Bestätigung des Lebens. Es ist die Elternschaft als Auflehnung gegen die Endgültigkeit. Und ich kriege hier in The Inner Light, in diesen 45 Minuten, ja, Verlust von Gegenwart und Zukunft zugleich. Und es bricht mir und Picard dabei das Herz. Weil auch wir im Hier und Jetzt, wir bauen doch unter der Prämisse, das Leben geht weiter. Das nächste sci-fi-news.de Video-Review kommt gewiss. Eine gedankliche Zukunft ist das doch in einem System, von dem wir beide doch heute, und das merkt man ja auch an den zurückgehenden Geburtenzahlen, überhaupt nicht wissen, was es überhaupt für eine Zukunft sein wird. Natürlich ist bei uns das jetzt alles nicht so dramatisch wie in der Episode. Aber das machen wir, weil es menschlich ist. Und der endgültige Schlag ist dann nicht, dass Kamen am Ende alles verliert, sondern wie das funktioniert. Wenn da Picard auf der Enterprise aufwacht, dann gibt's keinen Grabstein, dann gibt's auch keine Trauergemeinde, dann gibt's keinen Leichenschmaus, keine sozialen Rituale, niemanden, an den er sich wenden kann, weil diese Kinder, die er hatte, die gibt es nur für ihn. Und das ist die bitterste Form der Trauer, der Verlust ohne Anerkennung. Und es zeigt mir doch umso mehr, das Wertvollste, was wir bewahren können, ist nicht Technologie, Status, die goldene Schallplatte, der Reichtum, sondern es ist das, was im Leben passiert, der Alltag, die Liebe und die Kinder.
Ja, stark zusammengefasst. Ich glaube, da lässt sich nicht mehr viel ergänzen. Ich möchte noch auf einen Punkt eingehen, den du eben so als lose Frage nochmal gestellt hast. Und ich möchte sie für mich beantworten, Daniel. Mhm. Du hast gefragt, die Episode erklärt am Ende nicht oder bezieht am Ende keine Position, ist es jetzt ein Geschenk für Picard? Sicherlich ist dieses zweite Leben ihm natürlich auferzwungen worden in irgendeiner Form, weil er hat ja nicht selbst gewählt, liebe Sonde, nimm mich, sondern es ist passiert. Es ist einfach passiert. Dennoch glaube ich, und das steht für mich symbolisch, dafür steht symbolisch für mich diese letzte Szene, die ich eben schon mal beschrieben habe, dieser leise Abgang mit der Flöte. Ich glaube, wenn Picard dieses zweite Leben nicht als Geschenk wahrnehmen würde, würde er niemals diese Flöte nehmen und darauf spielen, sondern er würde sie nehmen und vielleicht in irgendeine Ecke pfeffern oder Commander Riker sagen, nehmen Sie sie auf jeden Fall wieder mit. Und deswegen, du sagst, die Episode lässt das offen. Für mich persönlich nicht. Es mag sein, dass das als offenes Ende dastehen soll. Für mich ist ganz klar diese Szene, er nimmt die Flöte und spielt. Ganz klar für mich als Zuschauer der Hinweis, ja, es war eine Bereicherung und das alles, was du gesagt hast, ich trauere, ich erinnere mich gerne an meine Familie, an meine Kinder. Das wird hier für mich klar, muss ich ganz, sage ich, also beantworte ich für mich zumindest.
Ja, ich würde da absolut mitgehen. Es geht mir da aber auch wirklich um das Handwerkliche. Die Episode ist so geschrieben, dass wir uns diese Frage stellen und dann selbst beantworten müssen.
Genau.
Und das ist richtig genau. Gut.
Und vielleicht da auch nochmal einhaken, Daniel. Du hast es gerade richtig beschrieben. Diese Episode ist von 1992. Also schon etwas älter. Über 30 Jahre. Man merkt dann, wie alt man selbst ist. Das alles, was wir beschrieben haben, das erkennt man nicht und erlebt dabei auch keine Emotionen, wenn man nebenbei Instagram Reels guckt oder TikToks macht oder sonstiges, sondern man muss 45 Minuten einfach erleben. Genauso wie Picard dieses zweite Leben erlebt, muss man als Zuschauer, und da schließt sich der Kreis für mich wieder, sich darauf einlassen. Tut man das nicht, ist es vielleicht für den einen oder anderen eine Geschichte, mit der er gar nichts anfangen kann. Tut man es und versucht, hinter diese Fassade zu blicken, wird man das erkennen, was wir jetzt erkannt haben. Und deswegen ist diese Episode natürlich nicht nur von uns. Wir haben das jetzt nicht exklusiv herausgefunden, sondern Daniel hat es auch vorher schon gesagt. Diese Episode steht zu Recht in jeder besten Liste unter den Top 5 Star Trek Episoden, mal auf 1, mal auf 3, mal auf 5. Mhm. Aber man muss sich, und das gehört zur Wahrheit, man muss sich darauf einlassen. So wie Picard auf sein zweites Leben.
Naja, und darum sind ja auch unsere Video-Reviews oder auch der Sci-Fi News.de Goldstandard in dieser Ausführlichkeit. Wir wollen nicht auf Dritte verweisen, da hat irgendjemand einen Fantastikpreis verliehen. Ja, mein Gott, dann ist das so. Das sagt ja nichts darüber aus, wie unsere Werte-Matrix funktioniert. Wir möchten euch das glaubhaft versichern, so wie wir zu diesem Ergebnis kommen und interessieren uns umso mehr für eure Meinung. Ist das für euch auch eine Goldstandard-Episode? Fandet ihr die eher langweilig, weil ihr nebenbei euer ETF-Portfolio am Handy vertikal integriert habt? Oder habt ihr euch vielleicht wirklich die 45 Minuten Zeit genommen? Und abschließend von meiner Seite, ja, für mich persönlich stellt The Inner Light alle wichtigen Fragen und Denkanstöße und das auf allen Ebenen. Ja, Carpe Diem, nutze den Tag. Picard spricht davon, nutze die Zeit, jetzt wird nie ein zweites Mal sein. Und in diesem Fall ist das kein billiger Kalenderspruch oder irgendwas aus dem Glückskeks. In diesem Kontext ist es ein bitteres, erwachsenes Ethos, leben, weil du es musst, nicht weil es bequem ist. Die Episode brilliert für mich nicht eben nur in den einzelnen Disziplinen, Inszenierung, Musik, Dramaturgie und so weiter. Das alleine ist schon schwer genug, da in einer Disziplin das zu erreichen, sondern die Episode schafft es in allen und darüber hinaus noch so viel mehr. Es ist ein High-Concept, erzählerisch, das sich trotzdem menschlich anfühlt. Dialoge, die Konflikt nicht erklären, sondern auch mal austragen. Eine Symbolik, die trägt und nicht prahlt. Zeitkritik, die spiegelt. Und das Ende, das nicht beendet, sondern etwas verwandelt und zu etwas Besserem macht. Und wenn die Definition von Goldstandard nun bedeutet, dass eine Episode zugleich erzählerisch geschlossen, sprachlich stark, moralisch komplex und zugleich emotional von langer Dauer und dauerhaft ist, so wie das jetzt nach über 30 Jahren der Fall ist, dann ist The Inner Light nicht einfach nur irgendein Goldstandard, sondern sie ist der Maßstab, an dem sich andere überhaupt erstmal messen lassen müssen.
Das hast du wunderbar zusammengefasst und ja, ich glaube, wir haben diese Episode in der Ausführlichkeit, die ja auch gebührt, besprochen. The Inner Light. Daniel hat es eben schon gesagt. Lasst uns auch gerne wissen, was ihr von der Episode denkt. Und lasst uns vielleicht auch wissen, ob es bei der Betrachtung der Episode sich über die Jahre vielleicht auch durch eigene Veränderungen im Leben die Betrachtung für euch geändert hat. Ich glaube nicht, Daniel, so fair muss man sein, auch wenn wir Wunderkinder waren und sind, dass wir 1992, 1994 in der Erstausstrahlung, da waren wir 11 Jahre alt, dass wir diese Episode in dieser Tiefe durchdrungen haben. Und das ist ein Paradebeispiel und eine Qualität von Star Trek The Next Generation Episoden. Und das ist das, was ich an anderer Stelle bei neuen Produkten oft kritisiere. Sie wollen für irgendeine Zielgruppe sein und sich irgendwie anbiedern. Und das muss doch jetzt gut sein für die 13- bis 17-Jährigen. Das hat man, hier hat man das gar nicht nötig, weil diese Episode auf so vielen Ebenen den Zuschauer als Heranwachsender, als erwachsener Mann, als Leute, die jetzt mitten im Leben stehen, so wie wir beide, über diese ganze Epoche, über 30 Jahre bewegen kann. Und ich bin gespannt, ob wir in 35 Jahren noch über die zweite Episode der ersten Staffel von Starfleet Academy sprechen. Ich weiß es nicht, aber das interessiert uns auch. Lasst uns das gerne in den Kommentaren wissen, ob euch die Sicht auf diese Episode über die Jahre, ob die Sicht sich verändert hat.
Da sind wir total drauf gespannt. Also, formuliert das vielleicht nochmal aus. Nehmt euch ruhig die Zeit. Wir lesen jeden einzelnen Kommentar und antworten natürlich auch sehr gerne drauf. Manche Kritiker haben gesagt, die Sonde ist übergriffig, Picard das Leben aufgezwungen. Wir beide haben uns jetzt schon ein bisschen positioniert. Wir haben durchaus wahrgenommen, dass es einen Mehrwert geboten hat. Ähnlich so, wie wenn man aus einer erwachsenen Beziehung hinausgeht, die dann zwar beendet ist, aber man nimmt das Schöne ja trotzdem mit. Ja, lasst uns das in den Kommentaren da, schreibt uns euer Feedback und wir sehen uns wieder zum nächsten scifinews.de Goldstandard. Vielen Dank fürs Zugucken.
Bis dann.